Ich konnte nicht mehr sitzen. Es kam auf einmal ein eisiger Gegenwind. Ich war da allein unterwegs und dachte, die letzten 40 Kilometer nach Luxor, ich schaffe die nicht mehr. Ich setze mich jetzt an den Straßenrand und heule.
Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen zu dieser Episode von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Heute geht's für uns nach Afrika und zwar an der Seite von Gitta Varadinek. Die Berlinerin nimmt uns mit auf das bislang größte Abenteuer ihres Lebens. Sie hat mit dem Fahrrad atemberaubende 7000 Kilometer zurückgelegt. Und zwar einmal von Kairo bis nach Kapstadt. Sie nimmt uns mit vorbei an den Pyramiden von Gizeh, quer durch den Sudan und rauf aufs äthiopische Hochland. Durch Kenia, Tansania und Malawi bis zu den Victoria-Fällen in Sambia. Danach geht's durch die Savanne von Botswana, durch die älteste Wüste der Welt und schließlich Richtung Tafelberg in Kapstadt. Wer jetzt ein Interview mit einer Ausnahmeathletin erwartet, der wird ziemlich überrascht werden. Denn Gitta ist im Grunde wie du und ich. Naja, zumindest wie ich. Denn Gitta hat ihr Leben keineswegs nur dem Radfahren verschrieben. Sie hat einen Job, sie hat Familie, aber sie hat eben auch dieses Hobby, lange Strecken mit dem Fahrrad zurückfahren. Und genau auf diese Tour nimmt sie uns heute mit. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Brigitta Varadinek. Hallo Gitta, herzlich willkommen im Karl-Podcast.
Hallo Florian.
Gitta, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
Also tatsächlich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin ich zur Arbeit, also hier von Kreuzberg nach Mitte.
Also das muss jetzt die Tage gewesen sein, oder?
Genau.
Welche Empfindung, welches körperliche Gefühl verbindest du mit dieser Fahrradfahrt?
Also ich hatte das Gefühl, ich könnte jetzt immer weiterfahren. Also ich wollte gar nicht anhalten und in Mitte in dieses Hochhausbüro gehen, sondern ich wäre eigentlich gern weitergefahren und zwar Tage, Wochen, Monate.
Da sind wir auch schon fast im Thema drin, denn du bist ja nicht hier, um über kurze Pendlerfahrten in Berlin zu sprechen. Du bist hier, weil du eine ziemlich außergewöhnliche Radtour gemacht hast. Einmal quer durch Afrika, knapp 7000 Kilometer von Nord nach Süd, von Kairo nach Kapstadt und durch insgesamt 10 Länder. Da geht's ja um Schweiß, um Dreck, um Gegenwind, um Anstiege, um Schotterpisten, um Platten und um Temperaturen, die tagsüber über 40 Grad steigen und nachts in den Gefrierpunkt oder in den Gefrierbereich herabsinken. Warum tut man sich sowas an?
Also diese Frage, die haben auch viele meiner Freunde und Freundinnen gestellt. Und ich glaube, nur wenn man selber mal sowas gemacht hat, dann kann man das tatsächlich nachvollziehen. Viele haben mich auch gefragt, läufst du vor irgendetwas weg? Nein, ich laufe nicht weg. Also ich bin ein sehr ausgeglichener, zufriedener Mensch. Aber ja, irgendwie hat das einen so großen Reiz, solche langen Fahrradtouren, wo man so ganz bei sich ist, wo man diesen ganzen Alltag hinter sich lässt, was ganz Neues erlebt, und zwar sich und seine Umgebung, die Landschaft, die Leute um einen herum, aber man sich wirklich nur so um Basic kümmern muss und nicht das, was einen sonst so täglich in so einem kleinen Hamsterrad irgendwie beschäftigt, sondern man beschäftigt sich nur mit sich selber und seiner Umgebung.
Aus dem Stegreif quer durch Afrika zu fahren, ist vermutlich eine ganz schöne Herausforderung. Hast du denn vorher, bevor du quer durch Afrika geradelt bist, schon mal ähnliche Langstreckentouren gemacht?
Also ich habe schon mal Langstreckentouren gemacht, aber nie so lange und nie so, sagen wir mal, so herausfordernd wie jetzt diese Tour. Also meine allererste längere Fahrradtour, das war 2011. Da habe ich durch Zufall in einem Buchladen einen Reiseführer gefunden über eine Fahrradtour von Belgrad zum Schwarzen Meer. Und das fand ich irgendwie, das hat hatte irgendwas, da dachte ich, boah, man kann so eine lange Strecke tatsächlich mit dem Fahrrad zurücklegen und zum Schwarzen Meer. Das hatte damals für mich auch was von Abenteuern. Das hatte ich meinem Bruder erzählt und er fand das auch so toll. Und dann haben wir uns ziemlich unvorbereitet da aufgemacht und wir waren beide so begeistert von dieser Fahrradtour, dass wir beide eigentlich seitdem dabei geblieben sind und eine ganze Reihe von Fahrradtouren gemacht haben, aber ja nie länger so als 4 Wochen. Also ich bin dann mal von Berlin aus mit meinem Mann nach Italien gefahren mit dem Fahrrad oder ich war mal 2 Wochen in Kuba Fahrradfahren. Also ich habe dann schon immer wieder Fahrradtouren gemacht, aber ja meistens 1-2 Wochen, nie so was Langes.
Was fasziniert dich an dieser Art des Fahrradfahrens, an diesen langen Strecken?
Also es ist total erstaunlich, dass man feststellt, man kann mit dem Fahrrad, jetzt mal politische Gründe ausgenommen, aber man kann hinfahren, wo man will. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man jetzt mit dem Flugzeug fliegt oder mit der Bahn fährt oder mit dem Auto. Aber man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Also wir sind ja auch zu Hause losgefahren, nach Italien gefahren. Das hat knapp 2 Wochen gedauert. Und so, ja, man fährt dann einfach ein bisschen langsamer, aber man kommt letztlich weit. So, und das ist so eine Erkenntnis, dass man sich so die Welt erschließen kann auf eine langsamere, ganz tolle Art, das ist unglaublich faszinierend.
Und die Distanz von Berlin nach Italien, die ist ja schon ganz schön ordentlich für die meisten RadfahrerInnen. Aber quer durch Afrika, 7000 Kilometer, 4 Monate, fast jeden Tag im Sattel. Wie hast du dich auf dieses gigantische Abenteuer vorbereitet?
Meine Vorbereitung war jetzt nicht so ganz optimal, weil ich auch Vollzeit arbeite. Die 4 Kinder meines Mannes leben bei uns. Ich habe 2 Hunde, 2 Töchter, großen Freundeskreis. So, also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie jeden Tag 100 Kilometer Rad fahren kann. Aber ich hatte etwa 6 Monate vorher beschlossen, dass ich mich bei der Tour anmelde. Und bin dann in den Sommer über relativ regelmäßig Fahrrad gefahren. Das hat angefangen so mit 40 bis 60 Kilometer am Tag. Und das habe ich dann gesteigert so auf 100, 110. Das war so das Längste, was ich dann mal gefahren bin. So ab Oktober, November bin ich dann nochmal so ab und an gefahren. Aber es war mir einfach zu kalt. Und anschließend bin ich dann eigentlich auch nur noch ins Fitnessstudio, habe da so ein bisschen Spinningkurse gemacht. Aber ja, deswegen war ich auch selber extrem nervös bei Beginn der Tour, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich das physisch und psychisch durchstehen werde und ja, ob ich die Kondition auch habe, um so lange Strecken auf dem Fahrrad zu schaffen.
Du hast gerade auch schon die psychischen Herausforderungen angesprochen. Wovor hattest du da genau Angst? Was hast du gedacht? Was kommt da auf dich zu? Beziehungsweise womit würde es schwierig werden, fertig zu werden?
Also, das ist ja so ein Zusammenspiel, denke ich. Und das war es dann letztlich auch, ne? Also, wenn man immer so an seine körperliche Leistungsgrenze geht und das wusste ich schon, dass ich das machen werde, weil ich ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste bin. Das fällt einem natürlich schon ein bisschen schwerer, dann so eine Leistung zu erbringen oder so körperlich anstrengende Dinge zu machen. So, und das schlägt dann natürlich auch auf die Psyche, ne? Wenn man sich immer so auspowert und dann in einer Umgebung, die einem völlig fremd ist, ich wusste ja auch, dass man irgendwie zeltet und da keinen Komfort hat und ich kannte niemanden, ich wusste nicht, wie die Gruppe ist und so. Also das war schon, also ich hatte schon Respekt davor.
Einige Stichworte haben es jetzt schon verraten. Wir haben von Tour gesprochen und von, du hast gerade Gruppen erwähnt. Und die Tour, die du gemacht hast, das ist eine organisierte, eine geführte Radtour quer durch Afrika von einer Firma, die nennt sich TDA Global Cycling. Die sind darauf spezialisiert, so extrem lange Rennrad- oder Radtouren zu machen. Wie bist du auf diese Tour aufmerksam geworden?
So ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich über die Organisation gelesen habe, aber das fand ich total spannend von Anfang an, weil das eben diese so Touren waren, wo man nicht irgendwo hinfliegt und dann fährt man mal 40 Kilometer ein Highlight ab und wird dann mit dem Bus zum nächsten Highlight gebracht, sondern man sich wirklich diese langen Strecken erarbeitet. Und diese Idee fand ich total faszinierend. Und mit so einer Organisation kann man natürlich auch in Gegenden radeln, wo man vielleicht alleine und insbesondere auch als Frau oder als ältere Frau vielleicht dann nicht wirklich hinfährt. Und ich bin dann mit TDA das erste Mal 2013 von Wien nach Istanbul gefahren. Und das hat mich so begeistert. Also diese ganze Art, wie das organisiert ist und die Leute und so. Und dann hatte ich immer auf der Seite geguckt und habe gesehen, was für tolle Touren die anbieten. Und diese Tour durch Afrika, das hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich habe immer gedacht, boah, das möchte ich so gerne mal machen. Aber das ist so schwer, auch in den Alltag zu integrieren, ne? So 4 Monate aus dem Job raus, Familie und so. Das ist ja nicht so einfach. Und ich habe dann irgendwann, als ich dann so doch die 60 irgendwie immer näher kam, habe ich dann gedacht, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie mehr. Und habe dann angefangen, mit meinen Kollegen zu sprechen, wie es wäre mit dem Sabbatical und ich mit meinem Mann und meinen Kindern. Und alle haben mich eigentlich total unterstützt. Die haben zwar gesagt, also du bist wahnsinnig, dir sowas anzutun oder sich das überhaupt zu trauen. Aber alle haben gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach das, versuch das, wir unterstützen dich. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet.
Nach der Anmeldung kam dann auch das Training und die Vorbereitung und die Organisation. Und dann geht's ja auch irgendwann ans Packen. Wie sah dein Gepäck aus?
Also da muss man vielleicht nochmal ganz kurz zu TDA was sagen. Also die fahren mit einem großen LKW mit, wo das Gepäck transportiert wird. Das heißt, man muss am Fahrrad hat man nur das, was man für den Tag braucht. Wir kriegen dann auch Mittagessen. Das heißt, man braucht jetzt auch nicht so viel zu essen mitnehmen. Wichtig sind die Wasserflaschen. Alles andere wird in dem LKW transportiert. Und da hat man 2 Taschen. Eine Tasche, die man jeden Abend im Camp bekommt und eine Tasche, die man nur an den sozusagen freien Tagen, an den Rest Days bekommt. Und da hat man dann alles drin, was man so nicht jeden Tag braucht, also insbesondere Ersatzteile fürs Fahrrad. Da gab es eine lange Liste, die wir, was wir alles mitnehmen sollten, weil man da natürlich für das Fahrrad also auch schlecht diese Ersatzteile bekommt. Viele Medikamente, Klamotten, die man jetzt nicht dauernd braucht. All sowas war dann in dieser zweiten Tasche. Und in der Tasche, die wir jeden Tag bekommen haben, da war dann Zelt, Luftmatratze, Schlafsack, Waschzeug und Fahrradsachen und Handtuch und das, was man irgendwie so dann vielleicht abends dann anzieht. Also ich hatte zum Glück eine leichte Daunenjacke mit, die hat mich dann echt gerettet, weil es war so kalt am Anfang. Also ohne diese Daunenjacke und eine Mütze hatte ich mit, also hätte ich das, glaube ich, gar nicht durchgehalten. So, da hatte ich dann doch irgendwie Glück, dass ich sowas noch eingepackt hatte. Ja, und also jetzt im Rückblick, ich hatte viel zu viel Sachen mit. Also ich hätte viel zu viel Klamotten. Also man muss sich einfach entscheiden. Man braucht nur 2, 3 Fahrrad-T-Shirts, ein normales T-Shirt. Man kann zwischendurch waschen man kann auch mal ein T-Shirt 2 Tage anziehen.
Lass uns mal gemeinsam kurz vor den Tourstart gehen. Es ist Mitte Januar 2020. Du hast dein Training absolviert, du hast alles gepackt, alles ist organisiert. Du landest in Kairo und triffst dort auf die Veranstalter bzw. deine Reisegruppe. Wie hast du dich da gefühlt? Kamen da diese Zweifel nochmal wieder? Was mache ich hier und kann ich das überhaupt bewältigen?
Also Zweifel hatte ich nur beim Abflug, als ich mich von meiner Familie verabschiedet habe. Da habe ich dann schon nochmal kurz gedacht, oh nein, was mache ich denn hier eigentlich? Aber als ich dann da ankam und das ging ja allen so, ne? Also man konnte diese Aufregung und so, das lag in der Luft, das konnte man spüren, das ging allen so. Und wir wollten auch gar nicht mehr jetzt groß Sightseeing machen oder so. Wir wollten aufs Rad und los und dieses Abenteuer beginnen. Also da war ich nach wie vor nervös, aber auch so total aufgeregt, wie ein kleines Kind vor Weihnachten.
Wie ging die Tour dann am 16. Januar 2020? Wie ging das los?
Also wir haben uns dann erste Mal mit Fahrradklamotten und mit dem Fahrrad in der Hand haben wir uns dann vor dem Hotel getroffen und dann dauerte das noch so ein bisschen, bis es dann wirklich losging und ja, die Aufregung, die war natürlich auch hier jetzt zu spüren. Und dann sind wir erstmal durch Kairo zu den Pyramiden geradelt, wo Fotos gemacht werden sollten. Und also das war schon auch so ein Wahnsinnsmoment. Wir sind dann so im Konvoi hintereinander weg durch die Morgendämmerung in Kairo geradelt. Also wer Kairo kennt, der weiß ja, was für ein Verkehr und was für eine lebendige Stadt das ist. Und da in der im Morgen, das war noch so völlig ruhig und die Pyramiden lagen vor uns. Keine Touristen, niemand da und die Sonne ging dann so auf und wir sind dann zu diesen Pyramiden geradelt und ja, da haben wir dann Fotos gemacht und so weiter. Und dann, das war natürlich dann jetzt so der erste Bruch, wurden wir dann in Busse verladen und mit den Bussen erstmal aus Kairo gebracht, weil durch Kairo ansonsten radeln, also auch durch die Vorstädte, das ist unmöglich. Also da ist so viel Verkehr und das ist so chaotisch. Also das ist nichts, wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Und so richtig los ging es dann, als wir dann aus dem Bus ausgestiegen sind. Dann sind wir Richtung Rotes Meer gefahren.
Und ich hatte es anfangs schon erwähnt, die Tour, die ging ja durch 10 verschiedene Länder. Also für alle, die sich jetzt mal imaginär so eine Afrika-Karte vorstellen, angefangen in Ägypten, dann weiter in den Sudan, nach Äthiopien, Kenia, Tansania, durch Malawi, Sambia und Botswana. Dann in die Wüste von Namibia bis runter nach Südafrika. Wann hast du das erste Mal so für dich das Gefühl gehabt, wow, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Großstadt Kairo, sondern ich bin jetzt tatsächlich in Afrika?
Eigentlich als wir dann am Roten Meer entlang geradelt sind. Also das war schon dann so ein, weil man hat die Wüste da rechts, links hat man das Rote Meer und rechts die Wüste. Und dann kamen auch so die ersten Kamele und die Leute. Also das war schon, es war eigentlich von Anfang an, war das aufregend und exotisch. Und also gerade dieses Gefühl, so man radelt jetzt durch die Wüste. Also am Roten Meer hatte man so den ersten Eindruck, war wunderschön. Aber dann später durch Ägypten, als man dann, also gerade so von Assuan nach Abu Simbel, also wo man dann wirklich so durch stundenlang so durch die Wüste geradelt ist, so, ja, wirklich so ein Kalmai-Feeling, ja. Also das war schon irre.
Und wenn ihr dort, also ich nehme mal an, das waren hauptsächlich Europäer beziehungsweise Nordamerikaner, die dort diese Tour gemacht haben. Und du hast auch gerade schon erwähnt, dass es exotisch war und natürlich viele Eindrücke dort ihr gehabt habt, die man so normalerweise nicht hat. Und so eine Tour, die macht man ja im Grunde auch, um so ein bisschen einen Perspektivwechsel anzustreben und neue Kulturen kennenzulernen. Und ich könnte mir vorstellen, so exotisch wie ihr dieses Setting, diese Atmosphäre und diese Umgebung fandet, so exotisch wart ihr als Reisetruppe doch auch vor allen Dingen für Leute in Regionen, die sonst normalerweise mit Touristen nicht so viel zu tun haben. Habt ihr euch manchmal als Exoten gefühlt? Beziehungsweise wie hat sich das dann auch für euch dargestellt, wenn ihr dort in kleinen Dörfern und Gemeinden durchgeradelt seid?
Also absolut, ne? Also wir haben geguckt und fotografiert und die haben geguckt und fotografiert, wenn sie ein Handy hatten, ne? Also das war immer total beidseitig. So, aber größtenteils waren die Menschen, die wir getroffen haben, wahnsinnig nett und gastfreundlich und neugierig. Also die waren genauso neugierig, wie wir neugierig waren. Und jetzt in Ägypten, da gibt's dann ja so ein paar Gegenden, wo viele Touristen hinkommen, aber ein Großteil der Tour, da kommen Touristen gar nicht hin. Also gerade diese ganzen vielen kleinen Dörfer, durch die wir geradelt sind. Und also so im Sudan, die Menschen waren extrem gastfreundlich und ja, wollten uns irgendwie willkommen heißen, haben uns was geschenkt, Essen geschenkt, Brot oder so und ja, und wollten natürlich auch was von uns wissen, ne? Waren sehr neugierig, woher wir kommen, was wir machen, wie wir ihr Land finden und so. Also es war natürlich sprachlich nicht immer leicht, aber mit Händen und Füßen ging das schon. Also ein Erlebnis auch, ich glaube im Sudan, so ein vielleicht 14-jähriger Junge, ne, der mein Fahrrad beguckt und neugierig fragt und so. Aber er konnte kein Englisch und er konnte kein Deutsch, aber der kannte jeden deutschen Bundesliga-Club, ja, und ja, und darüber kommt man dann ins Gespräch, ne? Dann sagt man irgendwie Bayern, Daumen hoch, Daumen runter. Ich sag Schalke, Daumen hoch, ah, Schalke, ja. Und so. Und dann ist das Eis gebrochen und dann versteht man sich auch ohne Sprache, ja.
Sudan ist das zweite Land, durch das du gefahren bist. Wann hattest du für dich das erste Mal das Gefühl, boah, also so ein bisschen mehr Training hätte mir ganz gut getan, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das hier irgendwie bis zum Ende durchhalte.
Also ich kann euch ja vielleicht mehr mitnehmen auf einen Tag. Das ist Tag 5, Tag 6 in Ägypten. Also das ist noch relativ am Anfang. Und zwar sind wir da von Salfaga, das ist ein bisschen südlich von Hurghada am Roten Meer, sind wir durch das Gebirge nach Luxor gefahren. Und das ist eine relativ weite Strecke. Und da auf dem Weg gibt's keine Dörfer und keine Camps und nichts. Und da mussten wir wild campen. Und da das in Ägypten nicht ungefährlich ist, haben wir hinter so einer Polizeistation gecampt. Also ich bin da morgens im Morgengrauen so um 6:30 losgefahren. Ich habe die Strecke relativ schnell dann alleine gemacht, weil ich in den Bergen doch langsamer war als der Rest der Gruppe. Also wir sind sowieso nie alle zusammengefahren, sondern jeder ist in seinem Tempo gefahren und man hat sich dann schnell, haben sich so Grüppchen gebildet, die sich gut verstanden haben oder die dasselbe Tempo ungefähr gefahren sind. So, und ich bin meistens mit einer Kanadierin, einer Südafrikanerin und einer US-Amerikanerin gefahren. So, aber die waren dann irgendwie an dem Tag dann auch schnell weg, auch schneller da die Berge hoch. Und ich bin dann durch dieses Gebirge gefahren, waren irgendwie 900 Höhenmeter. Und es war ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil es war so einsam und so eine wilde Landschaft. Und also ab und an kam man LKW und hupte. Und ansonsten war ich wirklich ganz allein in dieser schroffen, wilden Landschaft und bin da diesen Berg hoch. Und also mir ging's toll, ich habe mich gut gefühlt, ich kam gut die Berge hoch und dachte, ach, alles wirklich klasse. So, und kamen wir dann beim Landschrack an, so, da habe ich dann die anderen auch wieder getroffen. Das war so bei Kilometer 70. So, und dann wurde es warm und wir kriegten richtig, richtig Gegenwind. So, und da haben wir uns dann schon ziemlich gequält. Und dann habe ich auch meine Knie das erste Mal gemerkt. Und dann habe ich Saddle Sore, also wer das kennt, also ne, ist man irgendwie da, wo man auf dem Sattel sitzt, da die Haut sich abrubbelt, so, dass man nicht mehr weiß, wie man richtig sitzen kann. So, und da bin ich dann 105 Kilometer gefahren und habe dann das erste Mal, in der Tat, bin ich dann mit dem Lunchtruck weitergefahren. Der fuhr dann an einem vorbei und wenn man Daumen runter machte, hielt der an und nahm einen mit. So, das war dann auch mein Glück, weil, also wir kamen dann da an dieser Polizeistation mitten in der Wüste an und das war wirklich nur Geröll. Es war schon gegen Nachmittag total kalt und ganz starker Wind. Das heißt, alles, was man anfasste oder was man aus der Tasche nahm, war voll Staub. So, und dann habe ich versucht, mein Zelt aufzubauen. Ich hatte ja auch noch nicht so viel Praxis wie dann nachher mit dem Zelt. Das alles flog mir immer sofort weg. Zum Glück kamen dann andere und haben mir geholfen. Wir haben dann die Zelte zusammen aufgebaut und es gab kein Wasser. Das heißt, ich war natürlich zerschwitzt und habe dann mit so Feuchttüchern irgendwie versucht, so ein bisschen mich sauber zu machen. Habe dann alle Sachen angezogen, die ich hatte. Aber ich habe die ganze Nacht irgendwie, wenn man so halb zerschwitzt und dann ist es kalt, also das ist ja auch so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich konnte irgendwie die ganze Nacht nicht wirklich schlafen, weil es so kalt war. So, wenn man nachts mal raus musste, Wind, Kälte, so dann irgendwo da hinter ein paar Steine gehen. Ich war am nächsten Morgen, ich war total zerschlagen. Also 5 Uhr dann aufstehen. Es war irgendwie vielleicht 5 Grad. bei 5 Grad raus in Fahrradklamotten. Ich habe dann meine Daunenjacke angehalten, weil es wirklich zu kalt war. So der erste Kaffee und Porridge, dann ging es einem schon wieder ein bisschen besser. Hat man also versucht, da irgendwie sein Zeug da in die Tasche zu bekommen in der Kälte. Um 6 Uhr musste man die Tasche dann beim Truck abgeben. So, und sobald es hell wurde, konnten wir dann losfahren. Und die Gruppe, mit der ich bis dahin gefahren sind, die wollten alle nicht fahren an dem Tag, weil es denen auch nicht so gut ging. Ich bin dann also alleine los und ich war dann da auf der Straße. Mir taten die Knie weh, meine Sitzhöcker weh. Ich war wund. Ich dachte irgendwie, nee, also was mache ich hier? Das geht gar nicht. Und dann irgendwie habe ich mich dann aber so eingekuft und dann ging die Sonne hoch auf und irgendwie die Landschaft war schön und ja, und auf einmal ging es wieder, ne? Also auf einmal konnte ich dann wieder, ging das Fahrradfahren wieder, ich habe mich gut gefühlt, so kam dann beim Lunch an und dachte, ach nee, alles schön. Naja, und dann bin ich dann weitergefahren und irgendwann kam dann das nächste Tief. Also es ist die ganze Tour, es geht immer hoch und runter. Und da kam dann so ein richtiges Tief. Und ich glaube, das war auch das schlimmste Tief, was ich überhaupt auf dieser ganzen Strecke hatte. Ich konnte nicht mehr sitzen. Es kam auf einmal ein eisiger Gegenwind. Ich war da allein unterwegs und dachte, die letzten 40 Kilometer nach Luxor, ich schaffe die nicht mehr. Ich setze mich jetzt an den Straßenrand und heule. Und habe mir dann so ein bisschen vor mich hingekämpft und dachte, was machst du jetzt? Und dann kam, wir nannten die Team Holland, 2 Frauen, ein Mann, extrem fit und wirklich ja gut vorbereitet und so. Und die kamen an mir vorbei und sagten, na, wie ist es? Und ich sage, oh, ich bin irgendwie total frustriert, ich kann nicht mehr und so. Und die sagten, komm, kein Problem. Wir nehmen dich in die Mitte, du bist bei uns im Windschatten und es ist nicht mehr weit, das schaffst du. Und ja, und dann sind wir ein Stück zusammengefahren, dann kamen noch 2 Amerikanerinnen, denen ging es ähnlich wie mir, die wurden dann auch in diese Gruppe integriert. Und dann konnte ich dann so im Windschatten fahren und ja, und irgendwann ging es dann wieder. Und ich habe es dann nach Luxor geschafft und dann alle haben applaudiert, dass wir diese harte Strecke geschafft haben. Und dann hat man sich so durchgebissen und das hat einem dann auch in den nächsten Etappen, weil es kam immer wieder so schwere Zeiten, aber das hat mir dann extrem geholfen, dass ich wusste, ja, irgendwie, man hat so einen Down zwischendurch, aber irgendwie, es geht auch wieder. Und ja, und so war es dann auch. Also in der Folge hatte ich immer wieder Tiefs, aber davon habe ich dann profitiert.
Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dann spielt halt der Teamgeist auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil im Grunde, es sind ja alles, oder zumindest du bist dort alleine gewesen und ohne die anderen, ohne Team Holland, hätte es vermutlich ziemlich düster ausgesehen für dich, dann hättest du wahrscheinlich auch den Weg in den Lunchtruck angetreten, oder?
Ja, Lunchtruck war schon vorbei, also die Chance gab es da eigentlich in dem Moment nicht, also von daher, das stimmt, also Team ist extrem wichtig, also dass man sich gegenseitig unterstützt und gerade auch, wenn es einem mal nicht so gut geht und das betrifft nicht nur das Radfahren, sondern auch im Camp, ne? Jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder ist down oder hat Heimweh und dass man da irgendwie Leute hat, so die einem dann nah sind und die einen unterstützen, so, das ist schon wichtig. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, zwischendurch mal allein fahren ist wunderschön. Also man braucht nicht immer Leute dabei. Und es gibt auch immer Situationen, wo ein anderer vielleicht auch stressen. Also wo man das Gefühl hat, die sind alle immer einen Zacken schneller als ich. Und ich gehörte schon zu den langsamsten. Ich war vielleicht eine der zähsten, aber so von der Grundkondition eher die langsamste. Und ich bin dann oft auch mit anderen gefahren und mich hat das dann irgendwann, wurde dann sauer auf die. Ich habe dann gedacht, ah, warum sind die jetzt so fit und warum fahren die jetzt irgendwie so schnell und nachher können sie nicht mehr, jetzt lass uns doch ein bisschen langsamer fahren. Und ich wurde dann so sauer auf die anderen, bis ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, nee, das liegt nicht an denen, das liegt ganz allein an dir. Ja, fahr dein Tempo, mach das, was du kannst und orientier dich nicht an anderen. Und das ist auch so eine Erfahrung, die man dann, also man läuft zwar immer wieder in diese Falle, dass man hinter anderen herhetzt, die einem eigentlich zu schnell sind. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auf sich konzentriert und sagt, ja, heute ist nicht so mein Tag, fahr einfach langsamer. Ich bin dann oft stehen geblieben, extra stehen geblieben, habe gesagt, lass die anderen fahren, hab mal was gegessen, was getrunken und bin dann in meinem Tempo weitergefahren. Und das war dann auch, also das hilft dann auch manchmal, dass man eben dann nicht immer in der Gruppe oder mit anderen fährt, sondern dass man dann einfach auch wieder so auf sich zurückfällt und sagt, so, ich mache jetzt das, was ich kann und lass mich da nicht stressen oder hetzen oder um die Wette fahren oder sonst irgendwas.
Jeden Tag für so viele Stunden und für so viele Kilometer im Sattel zu sitzen, das hat ja auch bei Mensch und Material einen gewissen Verschleiß zur Folge. Und du hast gerade schon angesprochen, Saddle Sore, also diese wunden Stellen im Sitzbereich, und dann fangen auch irgendwann an, die Knie weh zu tun, und dann hat man vielleicht irgendwie mal Kopfschmerzen oder so. Aber wenn man jeden Tag dort fährt oder fast jeden Tag, hat man denn da oder hattest du überhaupt die Möglichkeit, solche, ich nenne es mal Wehwehchen, solche körperlichen Beschwerden auszukurieren, oder muss man da die Zähne zusammenbeißen und dann geht's durch?
Also das Schlimmste war wirklich, also meine Knieschmerzen sind dann weg dann nach 2 Tagen. Das Schlimmste war tatsächlich diese Saddle Sore. Und da in Luxor hatten wir einen Ruhetag, so, das war ganz gut, da konnte das so ein bisschen heilen. Und ich habe mir dann so Blasenpflaster dahin geklebt. Und das hatte in der Tat geholfen. Also seitdem, da ging es besser. Und dann in der Folge, muss ich sagen, hatte ich wirklich Glück. Ich hatte ansonsten überhaupt keine Beschwerden. Also weder ich noch mein Fahrrad hatten Probleme. Und das hat das auf der Tour natürlich extrem leicht gemacht. Also da hat es andere echt härter getroffen. Also ab Sudan hatten wir dann immer wieder schwere Ausbrüche mit Magen-Darm. So manche sind dann nach 2 Tagen waren die geheilt und konnten weiterfahren, aber andere, die hat das wirklich viele Tage gekostet, die sie dann in dem Truck mitfahren mussten, weil sie einfach nicht wieder zu Kräften kamen. So, also das ist schon etwas, wo man mit rechnen muss, aber was schon auch extrem auf die Moral schlägt, ne, wenn man so geschwächt ist und dann nicht weiterfahren kann. Und da bin ich zum Glück vor verschont geblieben.
Ja, ich habe vor einigen Jahren mit einem kanadischen Lehrer gesprochen, der die Tour d'Afrique, glaube ich, 2004 gemacht hat, also sehr, sehr in den Anfangsjahren. Und der meinte auch, dass es in bestimmten Regionen, ich glaube, er sprach auch vom Sudan, hat er gesagt, er kam am Etappenende im Camp an und sah, ich weiß nicht, 5, 6 Leute mit intravenösen Lösungen im Zelt liegen. Der Arzt rannte von einem Zelt ins andere. Und der Lehrer meinte, das hatte irgendwie sowas Lazarettähnliches. Wurdet ihr denn auf diese extremen körperlichen Herausforderungen, wurdet ihr darauf irgendwie vorbereitet? Haben die Leute von TDA gesagt, ihr könnt so viel trainieren, wie ihr wollt, aber geht davon aus, dass euch das auch mal extrem schlecht gehen könnte?
Ja, also ich muss schon sagen, also das Team war super. Die haben uns wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Es hat ja auch nicht, also wie gesagt, ich gehörte wahrscheinlich zu einer der weniger fitten oder der am wenigsten fitten Radfahrerinnen, aber ich bin nicht krank geworden, ne? Und es gab andere wesentlich jünger und ganz fit, die hat es dann tatsächlich total erwischt, ne? Also, aber die Vorbereitung darauf, wir hatten ja auch eine Ärztin dabei, die uns versorgt hat, wo wir mit allem hingehen konnten. Und wir sind, also unser Teamleader, der Thales aus Südafrika, der hatte die Tour schon mehrfach gemacht. Der hat uns immer wieder, er hat gesagt, passt auf, ihr, das sind extreme Belastungen. Also gerade durch die Wüste nachts kalt, und dann wurde es ja auch im Sudan, wurde es ja tagsüber dann auf einmal wahnsinnig heiß. Er hatte immer Sorge, dass wir zu wenig trinken. Er ist halt teilweise mit dem Auto dann immer noch mal hin und her gefahren, damit wir noch mal Wasser nachfüllen konnten. Also seine größte Sorge war immer, dass wir dehydrieren und nicht so genug trinken. Das Essen war super. Die haben uns auch immer animiert, esst genug, ihr braucht die Kalorien. Weil manchmal war man schon so erschöpft, dass man eigentlich gar keinen Hunger mehr hatte, ne? Und da wurde schon immer drauf geachtet, komm, nehmt euch die Zeit, esst, kümmert euch um euren Körper, kümmert um euch, das ist wichtig. Und das lernt man dann auch mit der Weile, ne? Also man fährt dann schon auch manchmal an Gegenden vorbei, wo man denkt, ach, jetzt irgendwie, es ist jetzt erst 3 Uhr, wir sind im Camp, wir haben noch ein bisschen Zeit, man könnte sich noch das und das angucken. Also ich habe dann oft auf solche Sachen verzichtet, um einfach mich zu erholen, um meine Sachen zu sortieren, um mich vorbereiten auf den nächsten Tag, um ja auch mal einen Blog zu schreiben, um so. Und man kann nicht alles dann mitnehmen, sondern man muss sich dann schon auch auf diese wesentlichen Sachen konzentrieren.
Und Gitta, ihr seid ja relativ viel gefahren, aber nicht jeden Tag. Wie sah so diese tägliche Routine aus, beziehungsweise was habt ihr denn auch mal gemacht oder was hast du gemacht, wenn es denn doch mal einen Ruhetag gegeben hat?
Also jetzt, wir waren ja zum Beispiel in Luxor oder in Abu Simbel, da haben wir natürlich dann Sightseeing gemacht, ne? Aber es gab auch so Tage, einen Ruhetag, also zum Beispiel Dongola. Ich glaube, die wenigsten haben jemals von Dongola gehört. Das liegt eben auch am Nil im Sudan. Ist so eine mittelgroße Stadt. Wir haben da Ruhetag gemacht, nicht weil es da irgendwas zu sehen gibt, sondern weil einfach man nach 4, 5, 6 Tagen mal einen Ruhetag braucht und sind so in Dongola gelandet. Und das war schon, also das war schon irgendwie auch so ein ganz irres Erlebnis, ne? Weil, also wir haben uns dann ein Hotel genommen. Und das sah von außen auch ganz toll aus, so kolonial, in so einem kolonialen Stil. Aber von innen, also das war schon immer eigentlich nur noch gelacht, ne? Also die Tür, die konnte nicht richtig schließen, weil der Rahmen so einen Spalt offen ließ. Da kamen dann alternativ Mücken oder Kakerlaken durch. Die Toilette, wie so oft in den Hotels, da lief das Wasser unten raus, sodass das Wasser, das Bad immer unter Wasser stand. Die Dusche, die war toll, also schön warmes Wasser, aber das Wasser tropfte auf die Armatur, dass man sich irgendwie so gar nicht da drunter stellen konnte. Auf den Betten gab es nur Federn, also es gab keine Matratze, sodass wir unsere Luftmatratzen dann da hingelegt haben. Ich habe da mal einen Blick in die Küche geworfen. Habe ich gedacht, gut, dass wir hier nicht essen. Aber es war so ein Hotel, das wurde nur von Männern geführt. Und spülen und sauber machen, das gehört halt nicht zu Männeraufgaben. Und deswegen haben die sich da offensichtlich auch schwer mitgetan. Und naja, dann sind wir dann in der Stadt da bummeln gegangen. Und es war, also war ein tolles Erlebnis, war unheimlich voll. Und alle Menschen natürlich kamen so uns entgegen, aber auf so eine ganz nette Art, so eine neugierige Art, wo wir herkommen, was wir hier machen und so. Und dann haben wir mal 2 Frauen gefragt, ja, wo können wir denn hier Brot kaufen? Und die haben uns dann gleich mitgenommen, haben wir gemeinsam so Kopftücher gekauft, dann sind wir zusammen in so ein Restaurant gegangen. Das war auch dann ein toller Tipp, wo es wirklich leckeres Essen gab. Und also da hat man so richtig, ist man so eingetaucht in dieses Leben in Sudan, was man sonst ja vielleicht auch selbst mit dem Fahrrad im Vorbeifahren gar nicht so mitbekam. Also das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und von Dongola, weil du jetzt auch so nach der Routine gefragt hast, von Dongola ging es dann, wir mussten dann morgens um 6 Uhr gab es dann wieder Frühstück, dann sind wir losgefahren. Und dann ging es über die Route 40 zum Dead Camel Camp. Also auf dem ganzen Weg liegen am Straßenrand tote Kamele. Haben wir uns nachher erklären lassen, diese Straße, das ist der Haupttransportweg für Kamelkarawanen von Süden nach Ägypten. Und das schafft halt nicht jedes Kamel und da verenden dann einige am Straßenrand und die bleiben da liegen. Aber es gibt auch tote Rinder und so, die da liegen, weil die Leute aus den Dörfern Tiere, die verenden, dann immer an die Straße bringen, da anbinden und da sterben die dann. Also es hört sich ziemlich grausam an, aber das gehört da zum normalen Leben dazu. Und unser Camp, das lag wirklich, da lag in der Mitte lag ein totes Kamel, da waren nur noch die Knochen. TDA hat dann, die zelten da immer mitten in der Wüste und ja, diese Kamelbeine und so, die liegen da schon seit Jahren und da wird dann eben drumherum gezeltet. Muss man nachts aufpassen, dass man nicht da drüber fällt. Und diese Route 40, über die werden nicht nur Kamele transportiert, sondern ist auch eine der Hauptflüchtlingsrouten inzwischen. Also es ist wirklich Wüste, ne? Und da ist rechts und links nichts. Es ist wirklich wie bei Kalmai. Und wenn man sich vorstellt, dass da die Flüchtlinge herwandern oder gebracht werden, da kann man sich schon vorstellen, was da auch Menschen passiert. Also das war dann schon auch, hat man auch schon so, ja, so ein bedrückendes, ein beklemmendes Gefühl, wenn man solche Geschichten dann hört.
Die Anekdoten, die du jetzt gerade erzählt hast, erst von diesem skurrilen Hotel und dann von dem Kontakt mit den Einheimischen und dass ihr dort zusammen einkaufen gewesen seid und euch ein Restaurant empfohlen wurde, beziehungsweise dann eben auch diese Dead Camel Road, beziehungsweise diese Route 40 und was dort dahinter steckt. Habt ihr als Gruppe darüber geredet, beziehungsweise was hat es mit euch gemacht, wenn ihr dort auch diese ganz krassen Extreme miterlebt habt?
Also natürlich, also man hat ja auch unheimlich viel Zeit, wenn man da auf dem Fahrrad sitzt, ne? Man, also natürlich quatscht man dann auch viel oder abends im Camp oder nachmittags im Camp redet man darüber. Und es ist natürlich schon, also erstmal ist unsere Gruppe, es war auch ein Brasilianer dabei, es waren Ägypter am Anfang dabei, viele Kanadier, US-Amerikaner, einige Europäer. So, da kommen natürlich auch so unterschiedliche Einstellungen und Eindrücke zusammen in so Diskussionen, auch immer die Frage, ja, was machen wir hier eigentlich als Touristen? So ist das überhaupt, soll man überhaupt in solche Gegenden reisen? Und wenn ja, wie reist man? Und wir hatten ja schon das Gefühl, wir reisen möglichst ursprünglich und bleiben aber trotzdem natürlich immer Fremdem und mit einer tollen Ausrüstung und mit guter Versorgung und so und erleben dann auch diese extreme Armut und diese so, ne, also wir war auch ganz klar, also die Ansage, bettelnden Kindern nichts zu geben, das bricht dir das Herz, ne? So, also ich hätte natürlich da alles verteilen können, ja, so, das war nachher in Äthiopien noch viel schlimmer, aber natürlich, also man diskutiert dann schon viel darüber. Man muss immer so aufpassen, dass man dann nicht so in Plattitüden gerät, dass es dann immer so heißt, ja, der Afrikaner, der Ägypter, der ist so und so, ne, weil die sind natürlich genauso vielfältig wie wir und genauso gibt's da reiche, arme, gebildete, blöde, nette, ne, so. Und das ist, und man hat dann so viele Erlebnisse und so viele Begegnungen und so, und die sind auch so vielfältig und man muss es manchmal vielleicht auch so stehen lassen, dass die so vielfältig sind und der ist nicht so, sondern es gibt bestimmte Probleme, die sind strukturell und die sieht man da und die hat man zum Greifen nah und das macht was mit einem. Also man nimmt auch viel mit, wenn man nach Hause geht, weil man weiß, die Welt ist woanders anders, so zum Guten wie zum Schlechten.
Ich finde es gut und auch sehr wichtig, dass wir jetzt auch über diesen Aspekt dieser Reise sprechen, weil einerseits ist es ja so, dass man so eine Reise macht, um eben seinen Horizont zu erweitern, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen und andere Kulturen mitzuerleben. Aber andererseits ist natürlich auch die Frage, wie viel von diesem, ich sag mal, authentischen Afrika sieht man denn eigentlich? Weil diese Reise, also wenn man sie komplett fährt, man kann sie auch in Teiletappen fahren, wenn man nicht so viel Zeit hat, beziehungsweise auch nicht so viel Geld. Ich habe gestern mal geschaut, momentan, vermutlich auch durch Corona und solche Dinge, so die komplette Reise zu machen, kostet knapp 19.000 Euro. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen günstiger. Aber es ist ja schon ein Privileg, ein Luxus, dass man so eine Reise macht. Und dann ist am Ende, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, die Frage, wie viel von diesem authentischen Afrika bekommt man denn da eigentlich zu sehen?
Das ist ja bei touristischen Reisen immer ein Thema, ja, dass man sich die Frage stellt, irgendwie, es ist natürlich was anderes, wenn man irgendwo mal hinzieht und länger da seid, aber auch dann, also mein Mann kommt aus Westafrika, ich bin da regelmäßig und bleibe trotzdem immer die Deutsche, die Weiße, die, ja, also natürlich, man kriegt nur relativ oberflächlichen Blick, aber trotzdem, also diese Art des Reisens, weil man eben in so Gegenden kommt und Leute trifft, die man vielleicht auf einer normalen, also es sind eben keine touristischen Gegenden oder häufig nicht so touristisch befahrene Gegenden, weil man eben nicht von einem Highlight zum nächsten fährt, sondern man von einem Highlight Er leitet sich mühsam durch die kleinen Dörfer und durch die Wüste und durchs Gebirge und so bis zum nächsten kleinen Dorf oder mit dem Camp in der Wüste erarbeitet. Und da hat man so viele so Begegnungen, die so unvorbereitet sind. Ich habe einen Kameltreiber oder so gefunden, mit dem ich irgendwie das kapitalistische System diskutiert habe. Der konnte auch ganz gut Englisch und für ihn zählte halt, er sagte, ja, ihr habt euer Geld, wir haben unsere Kamele. Ja, und so, und wie der Handel da funktioniert. Das war ein total interessantes Gespräch. Und oder auch in diesen Männercafés, wo wir dann teilweise gelandet sind, ne, dass die uns dann doch auch akzeptiert haben, uns Frauen, weil wir für die Neutrums sind, ne? Also so weiße Frauen, das sind weder Frauen noch Männer, sondern das ist irgendwie eine ganz andere Art. Und mit denen kann man sich auch ganz anders unterhalten, auch über Politik unterhalten. Und das funktioniert dann auch, ne? Aber trotzdem ist es immer nur eine Sicht von außen, ganz klar.
An dieser Stelle mal ganz kurz der Hinweis, es kann sein, dass mein schnarchender Hund hier gerade zu hören ist. Es ist super warm hier gerade, wo in Leipzig, wo ich sitze und also ich höre sie schnarchen, es kann sein, dass ihr sie auch schnarchen hört. Es bin nicht ich, die bei Gitters Erzählung eingeschlafen ist. Ich höre da wirklich ganz gespannt zu und ich würde auch gerne, also wir waren jetzt in Ägypten, wir waren im Sudan, die nächsten Stationen sind quasi Äthiopien und Kenia. Äthiopien ist ja bekannt für sein Hochland und seine wirklich atemberaubende Landschaft. Kenia kennen die meisten von uns vermutlich im Zusammenhang mit Safaris. Welche Erinnerungen hast du an diese beiden Länder?
Also ich muss sagen, Äthiopien bin ich extrem zwiegespalten, weil ich da extrem schöne Erlebnisse hatte, aber auch wirklich harte und unschöne Erlebnisse. Und diese unschönen Erlebnisse, das ist tatsächlich, wenn man durch die Dörfer fährt, dass einen Kinder mit Steinen schmeißen, Jugendliche einen begrapschen, Stöcke versuchen zwischen die Speichen zu bekommen. Einmal, das war morgens, war noch relativ kalt, habe ich in einmal Wasser über den Kopf gegossen bekommen. Also das fand ich schon sehr grenzwertig, dass ich ganz klar sagen würde, mit dem Fahrrad durch Äthiopien, das würde ich nicht nochmal machen.
Könnt ihr euch erklären, woher diese Aktionen kamen?
Also wir haben das wirklich auch lange diskutiert, auch mit dem Team, mit der Teamleitung und so, die das Problem ja nun schon lange kennen, auch immer wieder überlegen, ob sie Äthiopien rausnehmen sollen aus der Tour. Aber Äthiopien ist so schön und es hat so tolle Menschen. Ja, also wir hatten da ja auch ganz tolle Begegnungen. Wir haben da ganz viel auch kulturelle, die Kirchen und so, was wir da gesehen haben. Ja, die Landschaft, der Kaffee. Also es ist ein ganz tolles Land. Ne, so und man müsste es vielleicht besser organisieren, dass man mehr in Gruppen fährt. Die Männer hatten die Probleme nämlich weniger. So, es war vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal zu allein oder zu zweit irgendwie in die Dörfer kam, dass man diese Probleme hatte. Wo das herkommt, es hieß immer, ja, es sind halt unartige Kinder. Also ich glaube, Äthiopien ist ein extrem armes Land. Eigentlich unvorstellbar, weil es sieht so fruchtbar aus. Man sieht tolle, also anders jetzt als zum Beispiel im Sudan oder Ägypten, da hat man immer nur wir sind ja den Nil entlang gefahren, immer diesen Nilstreifen, der grün war und sonst gab es nichts. Also völlig eigentlich lebensfeindlich. Wenn Äthiopien, man hätte jetzt auch in der Schweiz sein können. So hügelige Landschaft, alles grün, überall Felder, es wächst, gedeiht. So, und gleichzeitig hat man diese vielen hungernden, zerlumpten Kinder überall. Und ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen so dieses, wo so eine extreme Armut dann eben auf irgendwie so eine offensichtlich zur Schau getragenen Reichtum kommt, dass das eben auch so eine Wut in den Menschen ihr habt uns hier vergessen und das habt ihr jetzt davon. Also ich glaube, sowas steckt da bestimmt auch hinter.
Und nach 7-8 Wochen, wir machen mal einen kleinen Sprung, ungefähr nach der Hälfte der Tour wart ihr dann in Tansania und da war dann erstmal für alle Schluss.
Und zwar nicht freiwillig, sondern unfreiwillig. Und es gab da im Grunde auch kein Entkommen. Kannst du erzählen, was da passiert ist und uns mal an diesen Tag mitnehmen, an dem für alle erstmal dieses Abenteuer ihres Lebens für die meisten ja, als das dann erstmal vorbei gewesen ist?
Ja, das war also wirklich, also so, es war ein extrem harter Tag. Also wir sind in Arusha, hatten wir drei freie Tage und wir haben da irgendwie, die meisten haben dann so eine Safari gemacht, hatten ganz tolle Erlebnisse und ja, und sind dann also wirklich super motiviert wieder aufs Fahrrad gestiegen, hatten eine harte 170 Kilometer, 1200 Höhenmeter, eine wirklich harte, aber wunderschöne Tour dieser Tag und kamen dann alle so euphorisch da im Camp an und haben unsere Zelte aufgebaut und so. Und normalerweise gibt's dann Rider-Meeting, da wird dann irgendwie nochmal erzählt, wie jetzt so der nächste Tag aussehen wird und worauf wir achten müssen und so weiter. Und das verzögerte sich und wir hatten alle Hunger, weil Essen gab's dann immer erst nach dem Rider-Meeting und wir haben dann irgendwie schon so ein bisschen so aus Spaß so mit den Löffeln geklopft und so. Und aber wir haben schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Die waren alle so extrem ernst und haben die Späßchen gar nicht mitgemacht und so. Ja, und dann gab's dann dieses Meeting und dann hieß es, die Tour wird wegen Corona abgebrochen. Und das war für uns, also es war der 14. März, wir sind alle wirklich, wir waren total überrascht. Also wir hätten vielleicht nicht überrascht sein sollen, aber wir waren total überrascht, weil wir doch irgendwie so in unserer Bubble waren, in einer eigenen Blase. Und natürlich hat man das mitgekriegt, also im Sudan, als wir da eingereist sind, da haben die uns Fieber gemessen und da haben wir schon gedacht, oh, der, ja und so, da ist da irgendwas in China. So, und naja, also mein Bruder, der hatte mir dann schon nochmal eine Nachricht geschickt und hat gesagt, pass mal auf, in Deutschland gibt's jetzt auch die ersten Fälle. Und ich habe gelesen, die lassen Deutsche nicht mehr nach Malawi rein, erkundige dich mal. So, also es war schon irgendwie Thema, aber man hat's verdrängt. Also man hat das auch so eng nicht mitgekriegt. Und ja, und dann war von einem Tag auf den anderen war Schluss. Und wir wurden dann am nächsten Tag zurück nach Arusha gebracht und hat jeder versucht irgendwie zu schauen, ob er wieder nach Hause kam. Und das war dramatisch, ne? Also da war eine Kanadierin chinesischen Ursprungs, die hatte ihren Job gekündigt, hatte ihre Wohnung untervermietet. Die wusste gar nicht, wo sie hin soll. Ja, die hatte das auf 4 Monate und jetzt stand sie auf einmal da. Zu ihren Eltern nach China konnte sie nicht. So, und viele, die auch, also sie sind Irrwege, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Also ich habe mir dann direkt einen Flug gebucht über Istanbul zurück. Am Flughafen waren andere Deutsche, die haben sie schon nicht mehr mitgenommen. Ich habe sie nur mitgenommen, weil ich nachweisen konnte, dass ich eben schon so lange aus Deutschland weg war. Also das war ein dramatisches Ende, so auf einmal, so, ne? So ganz von heute auf morgen. Ich habe die Entscheidung für total richtig geil, war die einziges Mögliche, aber es gab auch andere, die waren echt sauer und die haben gesagt, sie fahren auf eigenes Risiko weiter. Sind aber auch nicht weit gekommen, sind nach ein paar Tagen dann auch umgekehrt und auch nach Hause.
Ja, ich kann mir die Verzweiflung da ganz gut vorstellen, weil du hast es gerade schon angedeutet. Manche haben ihre Wohnung aufgegeben, den Job aufgegeben, die Kosten oder dieses Geld Ewigkeiten gespart und dieses Sabbatical für dieses Once-in-a-Lifetime-Abenteuer organisiert. Und dann ist diese Tour zwangsweise zu Ende. Und ich nehme mal an, du konntest die Tour jetzt vor wenigen Wochen wieder starten, aber etliche Leute vermutlich, die die Tour angefangen haben, waren bei der Fortsetzung 2022 nicht mehr mit dabei, oder?
Nee, da waren nur noch zwei andere dabei. Also es gibt einige, die wollen das nächstes Jahr machen, weil jetzt diese Fortsetzungstour, die ging dann von Victoria Falls los und nicht aus Tansania. So, also es fehlt sozusagen jetzt ein Stück Tour. Die Organisatoren wollten das wegen Corona, haben sie sich noch nicht getraut, jetzt alle Länder wieder aufzunehmen, sondern haben dann nur südliches Afrika wieder aufgenommen. Also wir sind durch sozusagen Botswana, Namibia, Südafrika weitergefahren und das war aber dann praktisch eine neue Gruppe. Also es waren nur zwei aus der alten Gruppe dabei.
Und diese drei Länder, die du da gerade angesprochen hast, beziehungsweise vier, weil ich glaube, die Victoria Falls, die sind
in Sambia ging's los.
Genau. Und das sind ja auch extrem unterschiedliche Klimazonen und Vegetationszonen. Also man hat da einmal so dieses regenwaldartige Delta, dieses sehr grüne, naturige, mit viel Wasser in Botswana, im Norden von Botswana und im Okavango-Delta und dann die Kalahari-Wüste. Wie hast du diesen zweiten Teil der Reise erlebt?
Also, es war auch toll. So, ich war besser vorbereitet. Es war, sagen wir mal, die Camps waren toll. Also man merkte halt, das sind Reiseländer mit Touristen und einer tollen Infrastruktur und tollen Camps und tollen Lodges und einer Wahnsinnssicht Natur und diese vielen Tiere und so. So war dadurch vielleicht nicht mehr ganz so viel Abenteuer wie der erste Teil. Und es ist auch so ein bisschen, wenn man so eine Sache das erste Mal macht, das ist eben, man kann das nicht wiederholen. Das ist wie der erste Marathon, ist was anderes, als wenn man das dritte Mal läuft. Ja, das ist, man kriegt so eine Routine und dann ist es immer noch toll. Aber es ist nicht mehr ganz so wie das erste Mal. Und das war natürlich jetzt so ein bisschen schade, dass es so dieses Dazwischen und dann fängt man was anderes nochmal neu an und mit einer anderen Gruppe. Aber ja, ich hatte auch so tolle Erlebnisse, wieder tolle Menschen getroffen und so von daher war auch der zweite Teil wieder toll.
Und ich nehme an, dass auch deine Waden am Ende dieser Tour ziemlich stark ausgeprägt waren, beziehungsweise deine Wadenmuskulatur. Also ich habe mal nachgeschaut, von Namibia sind nur 10% der aller Verkehrswege irgendwie asphaltiert. Da ging es viel über Schotter und durch Sand, oder?
Genau. Also wir hatten erst, wie gesagt, Botswana. Das ist so Buschland, wahnsinnig heiß und, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber man fährt da schon mit so einem dicken Kopf fährt man da so immer weiter und die einzige Abwechslung ist dann, steht auf einmal ein Elefant auf der Straße. Ja, und das ist natürlich auch so was, ein Erlebnis, was man nie wieder vergisst, wenn man dann auf einmal so aus der Ferne so die Konturen eines Elefanten sieht. Erst denkt man, ah, das ist ein abgestorbener Baum und dann denkt man, ah, da sind doch so die Stoßzähne, sieht doch aus wie Stoßzähne, könnte ja doch ein Elefant sein und dann ist es wirklich ein Elefant, also das ist irre, ne? So, ist auch nicht ungefährlich, man muss immer gucken, wie man daran vorbeikommt, aber das waren schon tolle Erlebnisse. Und dann von diesem, wie du schon gesagt hast, ne, von diesem Buschland kam man dann in diese überwältigende Landschaft in Namibia. Also das war wirklich, also unglaublich tolle Natur und also ist man jeden Morgen da losgefahren und dachte, wow, das ist ja Wahnsinn hier, was für ein Gefühl man da hat. Auf der anderen Seite Schotterstraßen, ne? Und ich mit meinem Gravelbike, das heißt zwar Gravelbike, aber ist natürlich letztlich auch nicht für Gravel gemacht, ne? Und die Fahrer, die so ein echtes Mountainbike dabei hatten, also wir hatten so ein paar Südafrikaner, die sich da gut auskannten, wir sind so mit ganz dicken Reifen, so, die kamen da natürlich super zurecht, während ich da hinterher gehechelt bin. Also das war schon, also dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne, auf diesen Straßen da zurechtzukommen.
Wie viele Platten hast du da gehabt? Du hast am Anfang gesagt, gar nicht so viele, oder?
Ich hatte überhaupt keinen Platten. Ich weiß auch nicht. Oh. Also irgendwie, ja, ich war auch, also es gab einige, die hatten auch so 4 Platten am Tag. So, und ich bin tatsächlich ohne, das ist zum Glück, weil ich tue mich auch schwer, einen Reifen zu wechseln. Also von daher hatte da irgendjemand Erbarmen mit mir und bin da so gut durchgekommen.
Ich selber war vor ein paar Jahren auch für eine Reportage in Botswana in verschiedenen Nationalparks und das ist wirklich ein absolut atemberaubendes Land. Für mich hatte das immer so ein Feeling von Jurassic Park. Also da kann jederzeit irgendwie einen Hippo oder einen Elefant oder einen Büffel um die Ecke kommen. Einerseits super faszinierend, andererseits, wie du gerade sagtest, nicht ganz ungefährlich. Gab es denn in puncto Sicherheitsmanagement bestimmte Regeln, an die ihr euch halten musstet? Ich glaube beispielsweise, ihr durftet nur bei Tageslicht fahren, oder?
Also das gilt sowieso. Also immer, egal wo, nur bei Tageslicht. Also wir durften die ganze Tour, das war ganz klar, wir durften auch erst losfahren, wenn die Sonne rauskam. Ne? Also einige, die hatten es immer ganz einig, die standen da schon sozusagen in den Startlöchern, aber da waren die auch ganz strikt losfahren erst, wenn auch wegen des Verkehrs und so weiter, ne? Erst bei Tageslicht. Und in Botswana, nee, wir waren wirklich gut vorbereitet. Der Talis, unser Tourleader, der ist so ein eigentlich ein ausgebildeter Ranger. Der hat uns genau über die Verhaltensweisen der Tiere, also insbesondere der Elefanten, weil wir da wirklich viele gesehen haben, auch am Straßenrand, hat er uns aufgeklärt, wie wir uns verhalten sollen. Also wenn wir Elefanten am Straßenrand stehen sehen, auf keinen Fall auf die zufahren, weil dann fühlen die sich bedrängt, bedroht, sondern warten, bis die weggehen oder mit einem Auto sozusagen im Windschatten eines Autos dann fahren. Dann sehen die nur das Auto, da scheinen die irgendwie nicht so bedrohlich zu empfinden, und dann an denen vorbei. So, also es gibt natürlich da auch, also wir haben auch Giraffen und Zebras und sowas gesehen. Hippos haben wir auch gesehen, aber jetzt nicht so vom Fahrrad aus, sondern da, wo wir dann angehalten sind. Also auf dem Fahrrad haben wir vor allen Dingen viele Elefanten gesehen. Und ja, da war, sind wir schon gut vorbereitet gewesen. Es gibt dort auch Löwen. So, und ehrlich gesagt, denen wollte ich nicht auf dem Fahrrad begegnen, sind wir auch nicht begegnet. Das wird aber auch, glaube ich, gut überwacht. Und wenn Löwenrudel irgendwo da in der Gegend gesichtet werden, dann kriegt man das mitgeteilt und dann hätten wir da gar nicht durchfahren dürfen.
Ja, ich nehme mal auch an, dass TDA, die sind so professionalisiert, das macht ja auch die Sicherheit und am Ende, dafür bezahlt man dann ja auch, die sind da solche Profis, dass die euch vermutlich, nehme ich mal an, nicht in irgendwie Gegenden schicken, wo gerade hungrige Löwenrudel unterwegs sind.
Nee, die machen das ja auch seit vielen Jahren und es ist also auch noch nie, also ich glaube, es ist mal eine Fahrerin von einem Elefanten so ein bisschen gejagt worden. Da gibt's auch ein Buch drüber, Chased by an Elephant oder sowas. Aber das war jetzt auch nicht wirklich bedrohlich und ansonsten gab's noch nie irgendwie eine Begegnung auf dem Fahrrad mit einem wilden Tier. Also ich glaube, da braucht man dann auch keine Sorgen haben.
Am 18. April 2022, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, seid ihr dann in Kapstadt angekommen und reingeradelt. Nimm uns mal mit auf diese letzte Etappe. Was habt ihr da gesehen? Wie ging's euch? Wie ging's dir? Und vor allen Dingen, wie ging's dir dann, als du nach dieser, wenn man jetzt beide Touren zusammennimmt, dieser ziemlich langen Zeit, als du da das letzte Mal vom Fahrrad gestiegen bist und so dieses Wissen hattest, okay, dieses Abenteuer, diese Tour, die ist jetzt vorbei.
Es kam natürlich schon so ein bisschen Abschiedsschmerz vorher auf. Wir haben am letzten Abend, wurde dann noch so ein bisschen gefeiert und wir haben unsere T-Shirts bekommen und eine Engländerin, eine unserer Mittelradlerin, die hat dann noch so ein Gedicht gemacht, zu jedem irgendwie so was Spezielles gesagt, so. Also es war dann schon irgendwie, ja, so ein bisschen traurig und irgendwie aber auch schön. Und ja, dann sind wir dann nach Kapstadt reingeradelt. Wir sind dann in der Gruppe sozusagen durch Kapstadt durch, sind wir dann zum Hotel. Und also ich war dann, als ich dann in Kapstadt angekommen bin, also als ich dann vom Fahrrad gestiegen bin, also ich war schon extrem traurig. Ich dachte, oh, das ist so ein einmal im Leben Abenteuer und jetzt ist es zu Ende und ich habe geheult und dachte, sowas werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen und jetzt ist es zu Ende. Also das war schon irgendwie auch ein trauriger Moment. Also viele, die sind ja dann jubeln und ja, wir haben es geschafft und so. Und ich hatte eher so das Gefühl, ich könnte jetzt ewig so weiter radeln, ja. Hab mich natürlich schon auch auf zu Hause gefreut und auf meine Familie und so, aber war schon traurig.
Und in diesen 4 Monaten, in diesen 7000 Kilometern, was hast du da über dich selber gelernt und wie hast du vielleicht auch Afrika nochmal anders kennengelernt. Du hast es vorhin erwähnt, dein Mann kommt aus Westafrika, das heißt, der Kontinent war dir nicht komplett fremd. Also was hast du auf dieser Tour über dich gelernt und über Afrika?
Das klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen pauschal, aber was ich auf jeden Fall wieder mitgenommen habe, und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erfahren, dass man einfach mit sehr wenig auskommt. Und dass alles, wo wir hier zu Hause doch teilweise so viel Wert drauf legen, das ist nicht, was einen glücklich macht, sondern was einen glücklich macht, ist morgens bei Sonnenaufgang durch die Wüste radeln oder diese Natur zu erleben und diese spontanen Begegnungen mit Menschen, die einem eigentlich fremder nicht sein können und mit denen man auf einmal merkt, ja, wir sind vielleicht unterschiedlich aufgewachsen und haben ganz unterschiedlichen Hintergrund, aber wir verstehen uns so. Und ja, das dieses Zurück zu Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und natürlich, man ist jetzt hier in seinem Hamsterrad wieder und sein Job und hetzt von einem Termin zum nächsten und muss das noch schaffen und dann will man das noch kaufen und dies noch machen und dass man dann immer wieder mal sagt, ja, das ist eigentlich alles schon wieder zu viel, das brauche ich alles nicht und denk daran zurück. So, ne? Und was du machen kannst, was macht dich glücklich und konzentrier dich darauf so. Und das gibt einen doch auch so ein bisschen mehr Gelassenheit bei vielen Sachen. Und wenn man sieht, wie die Welt sich wandelt und mit was für Problemen wir jetzt kämpfen, so das und dieser Kontrast zu diesem einfachen Leben so auf dem Rad, das ist schon, wo man denkt, ja, es könnte mit ein bisschen weniger, Luxus, mit ein bisschen weniger Ansprüchen, so könnten wir alle auf dieser Erde so gut leben, ja, wenn man das so beherzigt. Und man muss halt bei sich selber da anfangen, und das versuche ich jetzt auch so im Alltag ein bisschen umzusetzen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du bist jetzt seit knapp 2,5 Monaten wieder zurück. Inwiefern hast du denn konkret vielleicht auch deine Perspektive auf den Alltag in Berlin geändert?
Also ich arbeite nicht mehr so viel. Also ich habe mir ganz klar gesagt, irgendwie, das Leben ist zu kurz, um irgendwie nur hinter Aktenbergen zu verschwinden. Also ich habe schon gemerkt, ich brauche Zeit für mich, meine Familie und eben für vielleicht auch kleinere Abenteuer, aber dass ich das auch wieder mache. Ich habe mein Afrika-Flüchtlingsprojekt, wo ich irgendwie nochmal neue Energie gesammelt habe, wo ich gedacht habe, ja, auch der Einzelne kann den Unterschied machen, sei es durch so Begegnungen, wenn man dahin reist. Also nach wie vor denke ich, ist es wichtig, dass man diesen Austausch hat, diese Kontakte hat in beide Richtungen. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Menschen in Afrika, dass die mitbekommen, wir haben sie nicht vergessen, wir reisen dahin, wir interessieren uns für das Land, wir sind begeistert von der Gastfreundschaft und von der Landschaft und von auch für deren Lebensweise haben wir Respekt. So, das sind so Sachen, die wichtig sind, und das möchte ich auch weiterhin machen.
Wir sind vorhin schon mal ganz kurz drauf eingegangen, die Tour d'Afrique, diese transkontinentale Radtour, die muss man ja nicht von Anfang bis Ende machen. Das heißt, wer weniger Zeit oder weniger Geld irgendwie zur Verfügung hat und sich nicht mal eben 4 Monate von Job und Familie und Privatleben loseisen kann, der kann auch einzelne Etappen fahren. Wem würdest du mal so eine Radtour irgendwo durch Afrika empfehlen?
Also grundsätzlich, glaube ich, gilt jeder, der so halbwegs sportlich fit ist, egal welchen Alters, der auf bestimmte Sachen irgendwie mal verzichten kann und nicht jeden Abend eine warme Dusche braucht, ist das eine Tour für jedermann und jede Frau. Es waren viele Frauen da. Beim zweiten Mal waren wir, glaube ich, sogar mehr Frauen als Männer. So, also es ist machbar. Man hat ein absolutes Sicherheitsnetz, weil man wirklich gut versorgt wird von der Tourorganisation. Und es bietet sich an, eine Tour, wenn man so eine anstrengende, lange Tour macht, von Anfang an und dann vielleicht kürzer, weil dann trifft man nicht auf eine Gruppe, die schon eine Gruppe ist und auch total fit ist, wo man vielleicht dann Schwierigkeiten hat, so ein bisschen reinzukommen. Also es ist auch möglich, aber es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt von Anfang an dabei ist. Auf der Tour war es zum Beispiel so, dass in Nairobi nochmal sehr, sehr viele dazugekommen sind. Da bildeten sich dann sozusagen nochmal neue Gruppen. Das ist also auch ein guter Einstiegsmoment. Also da, wo dann die Gruppe sich sozusagen nochmal neu zusammenfindet. Aber man kann auch überall einsteigen. Also wenn man fit ist und gleich so auch diese Etappen schafft, dann ist das überhaupt kein Problem. Und selbst wenn man sie nicht schafft, dann fährt man halt ab und zu mal mit dem Lunchtruck mit ab der Mittagspause oder so.
Und Gitta, du bist jetzt 61. Wir haben über dein Alter schon immer mal wieder so ein bisschen gesprochen. Deine Leidenschaft für diese Art von Langstreckenradtouren, die ist ja aber weiterhin ungebrochen. Hast du schon die nächsten Touren geplant oder konkrete Ziele auf dem Wunschzettel?
Es gibt zum Beispiel die Seidenstraße. Also das würde mich total interessieren, würde ich unheimlich gern fahren. Aber ich kenne auch meine Grenzen und solange ich noch arbeite und da nicht richtig trainieren kann und so, das ist einfach zu hart. Genauso wie jetzt Nord- und Südamerika. Das sind so diese ganz, ganz schwierigen Touren. Die traue ich mir nicht mehr zu. Aber es gibt so eine Tour auch durch Asien, so Thailand, Laos, Kambodscha. Das würde ich gern mal machen. Es gibt eine Tour durch den Kaukasus. Ist natürlich jetzt politisch irgendwie schwierig, aber wenn das wieder machbar ist, das würde ich gern machen. Oder Marokko gibt's eine Tour, würde mich auch interessieren. Also ich muss jetzt mal ein bisschen arbeiten und mich um meine Familie kümmern und dann so bald wie möglich würde ich da, ja, werde ich eine dieser Touren auswählen und dann bin ich wieder unterwegs.
Stichwort Arbeit, wir wollen dann auch gar nicht viel mehr von deiner kostbaren Zeit stehlen. Zum Abschluss unseres Gesprächs beziehungsweise unserer imaginären Reise durch Afrika habe ich noch drei Satzanfänge für dich und da würde ich dich bitten, diese zu vervollständigen. Durch meine Radtour quer durch Afrika bin ich
fitter und weiser geworden.
Ohne Fahrrad fehlt mir
die tägliche Routine, in der man einfach loslassen kann.
Ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen, weil
das eine Erfahrung über einen selbst ist, die man anders nicht erreichen kann.
Brigitta Varadinek arbeitet als Anwältin in Berlin und hat, ja, man kann es nicht anders sagen, eine ziemlich große Schwäche für außergewöhnlich lange Radtouren. Ihre bislang längste Tour führte sie 4 Monate lang einmal quer durch Afrika. Gitta, hab vielen lieben Dank für all die Eindrücke, deine Zeit und das wirklich sehr, sehr angenehme Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Einmal quer durch Afrika mit Gitta Varadinek. Was für eine Reise. Voller Höhen und voller Tiefen, voller Schlag und vor allen Dingen auch Motivationslöcher, aber eben auch voll von Begegnungen mit Menschen, die man sonst so nie getroffen hätte und voller Eindrücke, die man auch bei der besten Arte-Dokumentation im Fernsehen so nicht mitbekommt. Ganz besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, dass man für so ein riesiges Abenteuer gar nicht unbedingt vorher 5 Ironmans und, ich weiß nicht, 3 andere riesengroße Langstreckentouren gemacht haben muss. Gitta hat sich ja im Grunde auch gar nicht viel vorbereitet. Sie ist einige Monate vorher regelmäßig im Sattel gewesen, aber die letzten 2-3 Monate im Winter, bevor es dann nach Kairo ging, die hat sie primär im Fitnessstudio verbracht. Man wächst halt rein in seine Aufgaben. Klar, man geht dabei auch mal an seine Grenzen, beziehungsweise lernt diese Grenzen kennen, aber ich denke, das gehört eben auch dazu. Sportlich gesehen ist diese Tour ja quasi für jedermann. Aber nicht jeder wird sich diese Tour leisten können. Die Gesamtkosten, ich habe es gesagt, sind ungefähr 19.000 Euro. Das ist schon eine ordentliche Stange Geld und auch die Einzeletappen sind ganz schön pricey. Aber für viele ist das eben auch ein Once-in-a-Lifetime-Abenteuer und ich denke, das zeigt das Gespräch mit Gitta eben auch, wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat und wenn man so einen Wunsch vor Augen hat, den man irgendwie erreichen möchte, dann kann man dafür eben auch sich das Geld zusammensparen und dieses Abenteuer dann machen. Und dass dann gerade auf ihrer Tour noch der Corona-Stopp dazwischen kam, ist, gelinde gesagt, ziemlich bescheuert. Aber Gitta, die hat sich davon gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil was soll man sowieso anderes tun, als sich um den Rückflug zu kümmern und dann im Idealfall die Reise nochmal weiterzumachen.
Vielleicht sind diese Einblicke, die Gitta euch gegeben hat, beziehungsweise diese Erfahrungen, die sie geteilt hat, ja auch eine kleine Inspiration, um mit eurem Abenteuer, mit eurem Lebenstraum nicht mehr viel länger zu warten. Ganz egal, ob das Fahrrad da eine Rolle spielt oder nicht. Rauszukommen aus dem eigenen Hamsterrad, das übrigens von innen auch manchmal aussieht wie eine Karriereleiter, das hat noch niemandem geschadet. Durch meinen Beruf als Journalist habe ich schon mit relativ vielen Menschen gesprochen, die solche Abenteuer gewollt oder ungewollt durchgemacht haben. Und ich kann mich an niemanden erinnern, der im Nachhinein gesagt hat, das war es nicht wert oder das hat mich nicht vorangebracht. Manchmal gehört da eine ganze Menge Mut dazu. Traut euch zu träumen und traut euch diesem Traum auch nachzueifern und ihn letztlich zu verwirklichen. Denn das ist zwar eine Binsenweisheit, aber sie ist trotzdem wahr. Wir haben alle nur dieses eine Leben und deswegen sollten wir das Beste daraus machen.
Am Karl-Magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gerteis, Georg Zerpin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich.
Wusstet ihr eigentlich, dass bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Kerzenlaternen als Beleuchtung an Fahrrädern verwendet wurden? Gesehen hat man mit den Dingern zwar nichts, aber man wurde gesehen. Und laut Gesetz waren solche Positionslichter damals eben vorgeschrieben. Die Laterne war vor dem Lenker befestigt. Hinter der Flamme der Kerze war ein kugelförmiger Spiegel angebracht und davor eine Linse. So wurde das Licht dann fokussiert. Über zu holprige Wege sollte man damit allerdings nicht fahren. Denn wenn das flüssige Stearin, aus dem die Kerzen oft gefertigt waren, auf den Docht tropfte, dann erlosch die Flamme. Dann blieb nur noch eins. Anhalten, absteigen und die Laterne schnell wieder anzünden, bevor die Polizei vorbeikommt.
Mit diesem kleinen Exkurs in die vorelektrische Vergangenheit des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, euch ist genauso wie mir auch ein kleines Licht aufgegangen und ihr habt hier und da etwas gelernt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch auf den Laufenden. Dort könnt ihr uns auch kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt, wenn ihr uns Vorschläge machen möchtet, wen wir in den Podcast denn mal einladen sollen. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.